Von Tag zu Tag mit Andreas Obrecht.
In der heutigen Sendung von Tag zu Tag, zu der ich Sie herzlich begrüße, unternehmen wir eine Reise zu einem der letzten Geheimnisse Europas. So wird nämlich die Mönchsrepublik rund um den heiligen Berg Athos bezeichnet. Seit mehr als 1000 Jahren leben hier Mönche in großer Abgeschiedenheit, gleichsam außerhalb der uns bekannten und geläufig erscheinenden Welt. Peter Badele und Andreas Martin haben über den Zeitraum von 3 Jahren den Alltag, die religiösen Rituale und Gebete, die Gesänge und Gedanken dieser orthodoxen Mönche dokumentiert und filmisch porträtiert. Kommenden Donnerstag hat dieser Film mit dem Titel Athos im Jenseits dieser Welt in Wien Premiere und ich begrüße jetzt Peter Badele im Studio des Norddeutschen Rundfunks in Hamburg. Grüß Gott, Herr Badele.
Grüß Gott nach Wien.
Herr Badele, was hat Sie, bevor Sie begonnen haben, den Film zu drehen, an der Athos-Mönchsrepublik besonders interessiert? Warum wollten Sie ausgerechnet diesem Geheimnis auf den Grund spüren?
Ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich ein halbes Jahr vor meiner ersten Reise noch gar nichts wusste von diesem Geheimnis. Das ist etwas, was man zumindest in Deutschland nicht so präsent hat. Aber als mich dann ein Freund dorthin mitnahm, der mit einer Griechin verheiratet ist, habe ich sehr schnell gemerkt, was es dort für eine fantastische Welt zu entdecken gibt, die sich...
Ich höre Sie nicht, Herr Badele. Eine fantastische Welt, auch der Stille. Jetzt haben wir die Stille hier am Sender. Wir bemühen uns, die Leitung nach Hamburg wieder herzustellen, unseren Gast zu hören und auch mich zu hören. Es geht in der heutigen Sendung von Tag zu Tag, ich wiederhole es noch einmal, um die Mönchsrepublik rund um den heiligen Berg Athos. Völkerrechtlich gehört der Berg Athos natürlich zu Griechenland, hat aber, diese Mönchsrepublik hat einen weitgehenden Autonomiestatus erlangt und es herrschen in dieser Republik eigene Gesetze, eigene Lebensweisen. Es ist eine Männerwelt, Frauen ist der Zutritt zu dieser Männerwelt verboten. Ja, selbst die Nutz- und die Lasttiere sind nur männlich in dieser Mönchsrepublik. Rund 2000 Männer leben in dieser Mönchsrepublik und es gibt insgesamt 20 große Klöster. Aber diese rund 2000 Männer leben nicht nur in den großen Klöstern, sondern auch in Einsiedeleien, ja mitunter sogar in Höhlen. Der einzige Zugang zu dieser Welt jenseits unserer Welt ist ein Hafen, das Nadelöhr sozusagen. Und dieser Hafen ist auch teilweise Pilgern bekannt, wie gesagt männliche Pilgern, die nach Athos kommen und dort eine spirituelle, eine beschauliche Zeit verbringen wollen, in einer übrigens fantastischen Natur. Für jene Hörerinnen und Hörer, die sich erst jetzt zugeschaltet haben, wir haben ein technisches Problem im Moment. Wir versuchen, die Leitung nach Hamburg zu unserem Gast Peter Badele wiederherzustellen. Peter Badele ist Journalist, Dokumentarfilmer, auch mit einer eigenen Produktionsgesellschaft und hat mit dem Kollegen Andreas Martin über den Zeitraum von 3 Jahren einen interessanten Film, eine außergewöhnliche Dokumentation gedreht mit dem Titel Athos im Jenseits dieser Welt. Und dieser Film hat in Wien Premiere und zwar am kommenden Donnerstag und wird dann ab Freitag, dem 13. Mai, im Kino, in den österreichischen Kinos zu sehen sein. Wir sind bemüht, weiter eine Leitung nach Hamburg sozusagen zu installieren Und bitte bleiben Sie dran, es ist ein spannendes, es ist ein aufregendes Thema. Es ist eine Welt, die jenseits der uns Bekannten, der uns geläufig, der uns normal erscheinenden Welt ist. Erst seit etwa 20 Jahren gibt es meines Wissens eine befestigte Straße. Es werden noch oft diese Einsiedeleien und auch die Höhlen mit Maultieren und Eseln angeritten, um dort hinzukommen, um dort die Lasten und auch die Güter des alltäglichen Lebens hinzubefördern. Und es gibt nicht nur die orthodoxen Mönche in den großen Klöstern, 17 davon sind griechisch-orthodoxe Klöster, sondern es gibt auch ganz eigenartig für unsere Welt, es gibt Einsiedeleien und es gibt auch Höhlen, Eremitagen, in denen Menschen weltabgewandt meditieren und einen spirituellen, einen anderen Zugang bekommen wollen. Nun, die Frage, die wir erörtern wollten in der Sendung, ist auch, darf ich fragen, haben wir jetzt eine Leitung? Dann ich spreche da, ich den wunderbar, Herr Padele, die wollte nur fragen.
Sie hören mich?
Ich höre Sie.
Perfekt.
Und ich höre auch mich, zwar sehr leise, aber das geht schon. Herr Padele, ich wollte jetzt nicht die Sendung vorwegnehmen. Sie haben viel Interessanteres zu berichten, als ich hatte durch meine
Aber Sie haben das sehr gut gemacht. Ja, ich wollte sagen,
ich habe ihn gesehen, ich habe ihn genossen. Und ich wollte sagen, es ging auch natürlich um die Frage, handelt es sich bei dieser Mönchsrepublik um ein heillos veraltetes Lebenskonzept? Oder also, um vielleicht eine auf alten Traditionen gründende Antwort für Defizite, die wir in unserem modernen Leben auch spüren und auch haben?
Es ist beides. Also wenn Sie da ankommen, denken Sie, Sie sind 300 Jahre zurückgeworfen, weil so wie die Häuser dort gebaut sind, so wie die Klöster dort gebaut sind, entspricht eigentlich nichts dem, was wir in unserer Welt an modernem Standard haben. Das ist die eine Seite. Es gibt auch Ecken auf dem Athos, so rund um den Berg zum Beispiel, da gibt es überhaupt keine Straßen. Und selbst in den anderen Gegenden, die leicht zugänglich sind, gibt es nur Staubstraßen. Also es ist, ich glaube, das sind vielleicht 500 Meter, wenn es hochkommt, geteerte Straße auf dem Athos. Und das ist also insofern schon anders. Auf der anderen Seite gibt es auch Handys und es gibt Solarzellen in diesen abgelegenen Klöstern, die sich da ganz gut mittlerweile auch selbst versorgen können. Also die Moderne hat auch Einzug gehalten. Aber Sie werden dort immer eine andere Zeittaktung erleben. Wenn Sie schon im Hafen Daphni ankommen, im Hafen der Mönchsrepublik, spüren Sie sofort, dass da etwas ganz anderes ist als in der Welt, die Sie hier kennen, in Österreich oder in Deutschland. Und auch etwas anderes, als wenn Sie schon mal im Kloster waren und Exerzitien mal 2-3 Tage gemacht haben, ein Wochenende. Das ist toll, da tauchen Sie auch ein. Aber Sie gehen dann einfach raus aus der Tür und sind dann wieder draußen. Und beim Athos, wenn Sie da aus dem Kloster rausgehen, dann kommt das nächste Kloster und dann kommt das nächste Kloster. Und so geht das weiter. Also es ist eine Klosterrepublik, die über 40 Kilometer sich erstreckt und die eine geschlossene Gesellschaft auch ist, wenn Sie wollen, wo Sie vieles von dem, was wir in unserer modernen Welt haben, nicht finden, nicht haben, keine Fernseher zum Beispiel, wo Sie aber dafür vieles andere finden.
Was ist das andere? Weil Sie sagen, es ist eine Welt, die uns ganz fremd eigentlich vorkommt, wenn man da am Hafen ankommt.
Also das Faszinierende ist, dass Sie die Stunde wertvoller erachten als bei uns. Also eine Stunde in Wien oder eine Stunde in Hamburg haben eine andere Bedeutung als eine Stunde auf dem Athos. Und das habe ich schon bei meiner allerersten Reise gespürt und es war eigentlich bei allen weiteren Reisen ähnlich.
Weil die Zeit langsamer vergeht?
Ja, also sie ist farbiger, sie ist detailreicher und man denkt, auf dem Athos ist eine Stunde wie ein Tag draußen. Also es ist vielleicht ein bisschen übertrieben jetzt, aber schon in die Richtung. Also ein Tag auf dem Athos ist wie eine Woche draußen.
Der Film ist nicht nur Dokumentation, sondern auch ein bisschen meditatives Porträt, so zumindest habe ich es wahrgenommen. Und das mönchische Leben und die Verrichtungen werden eingebettet in diese fantastisch schöne Natur und in diese Landschaft. Und immer wieder steht der heilige Berg, der Berg Athos mit seinen über 2000 Metern im Zentrum des Geschehens. Was hat es mit diesem Berg auf sich? Welche Bedeutung hat dieser Berg für die dort lebenden Männer und Mönche?
Der Berg ist von ganz herausragender mythologischer Bedeutung für die Griechen schon immer gewesen. Als es noch den Alexander den Großen gab, sollte es dort in den Berg mal eine 2000 Meter hohe Statue von Alexander geben, die da reingeschlagen werden sollte, weil der Berg aus Marmor ist. Und der hat immer schon, auch in vorchristlicher Zeit, eine hohe mythologische Bedeutung gehabt. Und für die Christen auch besonders. Es ist dort nach der Legende ist Maria angelandet, und das ist auch der Grund, warum es heute keine weiteren Frauen auf dieser Halbinsel geben darf. Seit über 1000 Jahren. Es ist wahrscheinlich das einzige Stück Europas, wo kein Kind geboren wurde in 1000 Jahren. Und diese Verbundenheit mit dem Berg spürt man im Verhalten der Mönche auch, die dort am Berg auch viele Heilige verehren. In der orthodoxen Kirche werden viele Klostergründer als Heilige verehrt, die eben das Joch auf sich nahmen, sehr, sehr einfach anfingen, in Höhlen lebten und dort Klostergemeinschaften gründeten. Und bis heute folgen einige Leute diesen Vorbildern sehr extrem nach. Sie finden also noch viele Eremiten auf dem Heiligen Berg, besonders rund um den Berg. Und einige leben bis heute so abgeschlossen, dass sie eigentlich mit niemand reden wollen und leben auch in Höhlen noch.
Wenn wir jetzt zu dem Alltag der Mönche kommen, Sie haben schon gesagt, es ist ein anderes Zeitempfinden, aber es wird doch auch ein strenger Rhythmus vorgegeben. Ein strenger Rhythmus für die täglichen Verrichtungen, aber auch für das Beten, für die gemeinsamen Zeremonien. In Ihrem Film findet sich zum Beispiel eine Sequenz über das Brotbacken, wo auch das Backen des Brotes eigentlich mit Gebeten und Lobpreisungen ständig in Verbindung stehen. Ist das nicht für einen aus der, ich sage es jetzt unter Anführungszeichen, modernen Welt kommenden Menschen ein bisschen eigenartig?
Ja, das ist es. Und es zeigt auch sehr viel Demut. Das fasziniert einen dann wieder relativ schnell. Aber man muss diese Denke der Leute und das Verhalten der Leute, da muss man sich schon auch dran gewöhnen. Auch, dass die eben nachts sehr viel Zeit verbringen mit Gebeten, mit Gottesdiensten. Und die Gottesdienste dauern dann nicht wie bei uns eine Stunde, sondern besonders an Feiertagen wie Ostern auch gerne mal 8 Stunden in der Nacht. Und das dann 3 Nächte hintereinander. Also das ist schon etwas, wo man sich auch dran gewöhnen muss.
Zentrales Element, Sie haben es gerade angesprochen, sind die Zeremonien. Gegen Ende des Films gibt es eine Priesterweihe zu sehen, wo die Messe, glaube ich, 6 Stunden dauert. Und natürlich zentrales Element auf Athos und auch in Ihrem Film sind die Gesänge, die zum Teil Jahrhunderte alten Choräle. Und vielleicht hören wir da einmal kurz hinein. Bardele, was erzählt für Sie dieser Choral? Welche Bilder verbinden Sie mit ihm?
Wir haben ihn bei uns im Film angelegt, deswegen bin ich da jetzt etwas subjektiv. Die Choräle insgesamt oder diese Gesänge, die Mönchsgesänge insgesamt, sollen aber das Gefühl ansprechen und sind in der orthodoxen Kirche sehr, sehr wichtig. Wobei man auch wissen muss, dass es kein einziges Instrument gibt, was diese Mönche begleitet in ihren Gottesdiensten. Das sind ja die Choräle, bilden den Gottesdienst ab. Manchmal wird 2-3 Stunden lang gesungen, im Dialog gesungen. Auch wenn man nichts versteht, ist die Qualität der Gesänge oft so groß, dass sie einem wirklich auch die Tränen in die Augen treibt, weil das einfach sehr, sehr stimmungsvoll und wirkungsvoll in diesen Liturgien, wie es genannt wird, auch gestaltet wird. Und wenn Sie so wollen, naja, ist ein bisschen unpassend jetzt, aber es ist wie große Oper. Also man kann 4 oder 5 Stunden nachts einen Gottesdienst nur durchhalten, wenn da auch was passiert. Also Sie stehen immer wieder auf, man geht auch mal raus, man kann sich bewegen. Und das ist nicht so, dass man da in seiner Kirchenbank die ganze Zeit sitzen muss, sondern das ist schon etwas, man beteiligt sich selbst nicht sehr stark. Man verbeugt sich, wenn der Weihrauch kommt und der Priester kommt. Man sieht fasziniert, wie die großen Leuchter anfangen zu tanzen. Sie werden in Bewegung gesetzt in bestimmten Momenten. Kerzen werden angezündet, ausgelöscht. Also das ist so wie quasi eine eigene Dramaturgie, die da abläuft bei so einem Gottesdienst.
Sie haben diese enorme Qualität angesprochen. Gibt es eigentlich auch Mönche, die nicht singen können?
Also das, was Sie da gehört haben, ist die Spitze. Das ist, das sind die Mönche von Großkloster. Naja, Profis nicht. Also würde Sie nicht so sehr interessieren. Aber die, das ist das Großkloster Simonos Petras, die sehr viel Wert legen auf Gesangsausbildung. Und generell wird eigentlich jeder Mönch im Gesang ausgebildet. Aber wir wissen alle, dass nicht jeder groß talentiert sein kann. Und das funktioniert halt mehr oder weniger gut. Und selbst in großen Klöstern kann es mal passieren, dass das dann ein bisschen abfällt. Und das merkt man dann auch. Also diese Power, die diese Stimmen von Simonos Petras haben, die haben schon wirklich auch eine ganz eigene Emotion.
Anlässlich der Österreich-Premiere des Films Athos im Jenseits dieser Welt ist Regisseur Peter Bardele zu Gast in der heutigen Sendung von Tag zu Tag. Rufen Sie uns an, diskutieren Sie mit. Unsere Nummer ist wie immer 0800 22 69 79 0800 22 69 79 und das ist wie immer kostenfrei aus ganz Österreich. Herr Bardele, es gibt mehrere Szenen in Ihrem Film, die in einem Weingarten spielen, wo auch ein Mönch liebevoll sozusagen die Trauben begutachtet und so weiter. Welche Bedeutung spielt eigentlich das Weintrinken, der Alkohol generell? Es gibt auch eine Szene, wo Schnaps getrunken wird in dieser Mönchs- und in dieser Männerwelt.
Ja, der Schnaps wird von den Pilgern getrunken. Wenn Sie als Pilger zu einem Kloster kommen und nur als Pilger dürfen Sie da ja rein in diese Mönchsrepublik, kriegen Sie einen Schnaps angeboten, einen Kaffee, ein Glas Wasser und eine Süßigkeit. Das ist sozusagen das Standardprogramm. Und dann gibt's den Wein noch bei großen Essen. Da kriegt man ein Glas Wein dann als Pilger in der Trapeza, in dem großen Speisesaal von größeren Klöstern oder auch bei kleinen Klostern eben rund um den Tisch. Man sitzt dann da auch mit den Mönchen meistens. Und die trinken ein Glas Wein. Aber also so wie wir den Wein trinken, abends zum Genießen nochmal ein Gläschen, das ist nicht üblich. Dort. Also das alles, was dort passiert für die Mönche, passiert im Gebet. Auch das Essen ist ein Gebet.
Da gibt es Tischlesungen, oder?
Ja, ja, natürlich. Also in den großen Klöstern wird auch nicht geredet. Also
da wird während dem Essen auch wird aus der Bibel gelesen, oder?
Aus der Bibel oder von einem Kirchenvater, genau. Also da wird ein frommer Text vorgelesen und es läuft auch sehr fast militärisch. Da läutet ein Glöckchen dann. Das heißt, man kann jetzt anfangen zu essen. Dann läutet das Glöckchen irgendwann ein zweites Mal. Dann kann man den Wein trinken. Der da schon, da steht alles schon da. Und wenn das Glöckchen zum dritten Mal läutet, lassen alle das Besteck fallen. Und egal, wie weit man im Essen ist oder ob man noch Hunger hat. Und deswegen wird da ganz schön schnell gespachtelt dann in den meisten Klöstern.
Obwohl die Zeit eine andere Bedeutung hat. Gegessen muss ja doch gegen die Uhr werden.
Ja klar, also der das ist dann ein Gebet. Und wenn das Gebet zu Ende ist, läutet der Abt für ihn, wenn das zu Ende ist.
Ich darf Herrn Markus Schweiger in unsere Sendung bitten.
Ja, grüß Gott.
Grüß Gott, Herr Schweiger.
Ja, ich hätte, also eine Frage hätte ich, ist eh schon beantwortet praktisch, also nach Gesängen eventuell, ja, die da möglicherweise vor, also auch, ja, Choräle oder so, ja, das hat der Herr Bardele eh schon ausgeführt, ja. Und dann habe ich noch eine andere Frage, die da vielleicht ein bisschen, ich weiß nicht, ich hoffe, sie kommt Ihnen nicht banal vor, aber ich stelle mir da vor, bei diesem riesigen Felsen, der da in der flachen Landschaft steht und so, also haben Sie, Herr Bertele, da auch, ich habe den Film nämlich nicht gesehen noch, ja, haben Sie da auch auf irgendwie Tiere gesehen und beobachtet? Also ich denke da so zum Beispiel irgendwie an, nachdem der Berg auch so hoch ist, ja, dass dort Geier fliegen müssten und Adler auch, ja, verschiedene und ja.
Danke, Herr Schweiger.
Ja, also weder Geier noch Adler habe ich gesehen, ehrlicherweise. Aber es gibt, also Wildschweine haben wir immer wieder gesehen. Die Natur ist da sehr üppig, weil da wird nicht eingegriffen. Also die ist so, wie sie in Griechenland vor 1000 Jahren war. Das ist alles waldbewachsen. Es gibt sehr, sehr dichte Wälder. Also das ist schon ziemlich naturbelassen dort alles.
Stichwort wird nicht eingegriffen, wenn man den Film anschaut. Bekommt man den Eindruck, dass diese Klöster großteils, also unter Anführungszeichen subsistent oder autark wirtschaften? Ist das ein falscher Eindruck? Oder anders gefragt, wie sehr hängt die Mönchsrepublik ökonomisch und politisch von der äußeren Welt, also von letztlich Griechenland ab?
Also es gibt einen griechischen Gouverneur, der mischt sich aber so gut wie gar nicht ein.
Der wohnt auf Athos, oder?
Der wohnt auf Athos, ja. Es gibt auch eine griechische Polizei. Also wenn jetzt mal, ich sag mal, es Probleme geben sollte, größerer Art, dann kann auch griechische Polizei eingreifen. Es gibt aber auch eine eigene Athos-Polizei. Und es gibt eine Feuerwehr, die aus Griechenland kommt, aber das ist es auch, glaube ich. Und ne, also die Autonomie ist ein Ziel, was, glaube ich, aber auch Klöster überall haben. Also es hat jedes Kloster, jedes Großkloster auf dem Athos hat seine Fischerei, wie ein Fischerboot, die holen sich ihren Thunfisch da oder auch kleinere Fische. Sie haben alle Weinberge, um ihren Klosterwein zu machen. Sie haben sehr viel, haben Bienen und machen da ihren Honig, ihre Gebetskerzen auch. Also das ist schon der Versuch. Alle haben Gemüsegärten natürlich. Nur zu großen Festen, wenn dann so 500 Pilger auf ein Großkloster einschlagen, da wird dann meistens mit einer Spende irgendeines begüterten Menschen eine Ladung Fisch aus der Außenwelt rangekarrt.
Haben die Pilger eine besondere Bedeutung für die Mönche? Ist ihnen das wichtig? Vielleicht so ein bisschen auch eine Bestätigung, die Welt interessiert sich für uns oder ist das eher so nebenbei für die?
Ja, also sie werden irgendwann langsam lästig, weil so viele kommen.
Aber das ist doch zahlenmäßig limitiert, die Visumvergabe.
Es oder? Ist so, ja, aber die Wahrheit ist, mittlerweile kommen 300.000 Pilger jedes Jahr in den
Athos. Das ist aber enorm, bei 2000.
Das ist enorm und viele, viele werden noch abgelehnt und warten Monate, bis sie so ein Visum kriegen. Also das ist und es reicht den Mönchen auch. Sie wollen verhindern, dass sie so eine Art Disney-Park werden, wie es schon mal passierte in Nordgriechenland bei den Meteora-Klöstern, wo die Mönchsgemeinschaften dann geflüchtet sind auf den Athos, weil eben jeder hin konnte. Und man hat dann als Mönch keine Ruhe mehr, seinen Gebeten nachzugehen. Und das soll auf dem Athos nicht passieren. Also es gibt ernsthafte Diskussionen gerade, selbst in den Großklöstern, da also die Tür wieder etwas weiter zuzumachen.
Ich darf Frau Hadic in die Sendung bitten.
Ja, grüß Gott, Hadic, ich rufe aus Graz an. Ich habe jetzt gerade Ihre Sendung verfolgt und ich möchte das ganze Mystische und so nicht jetzt zerstören. Nur ein Erlebnis mit einem griechischen Kellner vor sicher 8 Jahren da hier in der Nähe von Graz, der war für eine Freundin und für mich sehr überraschend. Der hat selber erzählt, dass sein Bruder beim Berg Athos bei der Küstenwache arbeitet und er hat uns raten lassen, einmal wurde ein Schiff, das dort abgelegt hat, ja, untersucht und ja, überprüft, was da an Bord dieses Schiffes ist. Und dieser junge Mann aus Griechenland, der hat uns raten lassen und meine Freundin und ich, wir haben getippt, dass es vielleicht irgendwelche Kunstschätze sind, die da vom Berg entfernt werden sollen. Und er hat gesagt, nein, also sein Bruder, der sehr religiös ist, der ist in seiner ganzen Weltanschauung ziemlich erschüttert worden, weil in dem Schiff waren 3 Frauen aus Russland und die Wochenlosung. Also als Tourist, als interessierte Touristin hat man keinen Zugang dazu, aber 3 Frauen mit, ja, Das Gewerbe, glaube ich, brauche ich nicht erwähnen. Ja. Plus Wochenlosung, Frau der drei war im Bord.
Herr Patele, wir können auf den Einzelfall, hört man solche Geschichten? Oder ist das jetzt ein Einzelfall?
Wir haben auch immer wieder nachgefragt, wie das mit der Homosexualität bei den Mönchen ist, ob die da nicht Probleme haben. Natürlich stellt man sich diese Fragen, wenn man aus der Außenwelt kommt, in so einem geschlossenen, in so einer geschlossenen Welt. Aber ich muss ehrlicherweise sagen, also sowas ist mir nie passiert. Mhm. Und wir haben auch nicht das Gefühl gehabt, dass die Probleme haben mit ihrer Sexualität oder was auch immer. Also das ist etwas, was denen... Und ich bin sehr nahe gekommen vielen Mönchen, also sind auch Freunde geworden, das ist nicht deren Thema. Natürlich bekämpfen sie ihre Leidenschaften, sie bekämpfen ihre Triebe, aber das ist eher dann so, sagen wir mal, diese Eifersüchte gegen andere, da gibt's natürlich auch Querelen. Ja, sie sind dann doch Menschen, sie sind keine Engel. Das wissen Sie auch und diese menschlichen Eigenschaften gibt es, aber jetzt diese Extreme, die Sie da beschrieben haben, da habe ich wirklich noch nicht mal einen Anhalt davon gesehen.
Sie sagen, Sie haben gefragt über Sexualität oder über Probleme, die möglicherweise aus dieser Lebenssituation resultieren können. Reden die Mönche selber darüber? Ist das ein Thema auch, das thematisiert wird oder ist das ein Tabubereich?
Also ich würde glauben, es ist eher ein Tabubereich. Ja. Ich habe als Journalist gefragt, also weil das natürlich schon auch dazugehört, dass man diese Frage stellt. Und ich denke mir, dass es etwas sehr Persönliches und ich habe diese Fragen dann auch nur gestellt, wenn ich im Zwiegespräch mit jemand war, also nicht in der großen Runde. Das würde man hier, glaube ich, auch nicht stellen.
Ja, es kommt ein Einsiedler zu Wort bei Ihnen im Film und der sagt, dass Beten, Aufmerksamkeit und harte Arbeit die sicheren Wege sind, die Leidenschaft zu zügeln. Und er meint auch weiter, dass er ständig seine Gedanken kontrollieren müsse, um nicht depressiv zu werden. Das klingt dann aber dann schon nach eher einem härteren Kampf mit sich selbst als nach Meditation und Kontemplation.
Ja, es ist keine Wellness-Oase, was man dort hat. Also Mönch zu sein, ist mit Sicherheit auch nicht einfach. Also der glaubt, er wird Mönch, um dann nicht mehr arbeiten zu müssen und das harte Leben nicht mehr zu haben, der ist auf dem Holzweg. Also das ist ein innerer Kampf, den die Mönche haben, um eben auch in ihren eigenen Problemen und Sünden, die sie nach ihrem Verständnis ja auch begehen als Menschen, um da möglichst wegzukommen davon, dass sie sich davon nicht so abhängig machen. Und manche erringen diese Weisheit und diese Abgeklärtheit und das sind natürlich dann auch besondere Persönlichkeiten.
Herr Michael Nissen, bitte.
Grüß Sie Gott. Ich habe eine Frage als Kunsthistoriker respektive als Ikonensammler. In den 70er und 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts gab es eine gewisse Anzahl, ich will nicht sagen sehr viele, aber doch eine gewisse Anzahl neu gemalter Berg-Athos-Ikonen, die hinten da ein Zertifikat drauf gehabt haben, auch mit dem Stempel versehen, dass sie aus Griechenland ausgeführt werden dürfen. Mittlerweile ist das, was noch auf dem Markt ist, entweder alt oder sonst kommt nichts mehr auf den Markt, alles verschwunden. Malen die Mönche dort keine Ikonen mehr?
Darf ich direkt beantworten?
Bitte.
Natürlich. Also die müssen alle einen Beruf haben und einer der vornehmsten Berufe auf dem Athos ist der des Ikonenmalers. Und es gibt da richtige Malschulen. Und ich weiß nicht, warum es problematisch sein kann, weil im letzten Ort der Außenwelt, Uranopolis, wo jeder auch hin kann, da gibt es viele Pilgergeschäfte, wo man Athos-Ikonen kaufen kann. Vielleicht gibt es die Distributionswege nicht zu uns. Das mag sein, aber in Griechenland vor Ort ist das kein Problem.
Sehr interessant. Und im Film auch sichtbar sind, ich darf das jetzt so nennen, Schädelkulte, wie wir sie zum Beispiel auch aus Madagaskar oder so kennen, dass die sterblichen Überreste von Mönchen umgebettet werden, das heißt, sie werden exhumiert und die Knochen und die Schädel werden in Gebeinhäuser verbracht. Welche Tradition steht da dahinter? Da steht eine gewisse religiöse Vorstellung dahinter, die diese Kulte
begünstigen? Ja, natürlich. Natürlich. Also die Reise geht weiter. Es ist der Tod, ist nichts Endgültiges. Und wenn Sie Mönch werden in einem orthodoxen Kloster, ziehen Sie was Schwarzes an. Und dieses Schwarz symbolisiert, dass Sie Ihren ersten Tod gestorben sind, nämlich den weltlichen Tod. Und sie gehen auch mit dem Tod, der dann wirklich passiert, anders um als wir. Also natürlich weinen sie dann auch, natürlich betrauern sie, wenn sie einen guten Freund verloren haben, mit dem sie vielleicht angefangen haben als Novize. Es gibt so eine sehr hohe Sicherheit, dass das Leben weitergeht danach. Und das wird auch symbolisiert, indem die Körper dann nach einigen Jahren wieder ausgegraben werden, die Knochen dann mit Weißwein gewaschen und im Beinhaus aufbewahrt werden. Wie das, glaube ich, bei uns im Mittelalter oder davor auch durchaus üblich war. Da gibt es ja in Österreich auch noch einige interessante Beinhäuser. Und das ist noch sehr lebendig auf dem Athos. Also jedes Haus hat ein Beinhaus.
Etwas irritierend für den antimetaphysischen Betrachter, wenn ich so sagen darf, ist die Aussage des Mönches, der sagt, ja, als Zeichen der Heiligkeit haben dann die Schädel von ehemaligen Priestern eine vierte Schädelnaht.
Ja, da kann man wenig dagegen sagen.
Das steht sehr, wie soll ich sagen, ein bisschen unvermittelt gegen Ende des Films im Raum.
Ja, das stimmt. Er ist gerade Priester geworden. Ja. Das wird ihm also nach seinem Glauben, nach seiner Überzeugung auch passieren. Es gibt viele, viele Wundergeschichten, die in den Klöstern zirkulieren. Ehrlich gesagt fällt es mir auch schwer zu glauben, dass man mit der Priesterweihe eine Viertelschädelnaht bekommt. Aber das ist der feste Glaube. Das ist jetzt keine so gesponnene Geschichte, die nur bei denen da treiben. Und deswegen haben wir es in den Film mit reingenommen. Also da wird sich jeder bei uns auch seinen eigenen Teil dabei denken.
Herr Altrichter, bitte relativ kurz. Wir sind gegen Ende der Sendung.
Ich werde es versuchen, so kurz als möglich zu machen. Bitte. Zuerst einmal einen schnellen Satz an die Dame aus Graz. Ich würde sagen, als nicht religiöser Mensch, die Sünde gibt es überall, schauen Sie auf die katholische Kirche. Aber was mich eher damals, ich war einmal in den 90er Jahren auf dem Berg Athos und was mich eher beeindruckt hat, also auf der einen Seite die extreme Freundlichkeit, fast in jedem Kloster gab es einen Besucher, Gastmönch, der sich um uns gekümmert hat. Aber das andere, dass die Orthodoxie, also diese Rechtgläubigkeit eigentlich so streng genommen wird, dass wir einmal, wo wir eine Messe besucht haben, dass sind ganz vorne sind die Orthodoxen, also die Rechtgläubigen und die Nichtgläubigen, wozu auch die Katholiken praktisch gehören, sind im Vorraum. Das hat mich schon irgendwie ein bisschen verwundert. Aber jetzt zwei meiner eigentlichen Fragen. Das eine ist, ich habe gehört, dass mit den männlichen Tieren, das sei inzwischen erledigt, das nimmt man nicht mehr so ernst oder ist inzwischen aufgehoben. Das würde mich interessieren, ob es dazu eine Antwort gibt. Und das Zweite, mich würde interessieren, wie der Herr Badele überhaupt es geschafft hat, so lange oben zu bleiben, wo es doch sonst so ein striktes Reglement gibt von nur 3 Tagen. Danke.
Ja, also wir haben auch erstmal das Reglement einhalten müssen und es ist auch ganz schwierig, mit einer Kamera dort zu drehen, denn ein Stativ ist nicht erlaubt. Und es hat 3 Jahre gedauert. Wir haben am Anfang das gemacht, was Filmemacher machen. Man nähert sich an, fängt dann irgendwie mal an zu drehen auf dem Gebiet des Klosters, wo der Abt das fast absolute Sagen hat. Aber das war uns nie genug. Wir wollten schon auch einen offiziellen Film machen dürfen, den es so in dieser Form noch nie gegeben hat. Und es ist uns dann tatsächlich gelungen, mit Hilfe des Oberhaupts der Orthodoxie, Bartholomäus in Istanbul oder Konstantinopel, wie die ja noch sagen, der hat uns dann wirklich nach vielen Versuchen auch seinen Segen gegeben und hat uns einen Empfehlungsbrief dann auch für die Klöster auf dem Athos gegeben. Und am Ende haben wir dann sogar eine Drehgenehmigung für einen Hubschrauber bekommen. Aber es ist sehr schwierig.
Männliche Tiere waren noch offen als Frage?
Männliche Tiere, ja, da gilt die Regel, keine Kühe, also sie haben auch keine Kühe zum Beispiel, keine weiblichen Tiere dieser Art, aber es gibt Katzen. Also das größte Tier, was Junge produziert auf dem Athos, sind die Katzen.
Zusatzfrage von mir, warum ist ein Stativ nicht erlaubt? Wie ist da die Begründung?
Die Kameras können Sie nicht mehr verhindern, die Handykameras auch nicht, aber all das, was professionell ist, versuchen Sie zu kontrollieren.
Der Film lässt eigentlich die eingangs von mir gestellte Frage offen, ob das jetzt Weltflucht ist oder eine gangbare Alternative. Zu welcher Interpretation neigen Sie eher persönlich?
Ich finde, es ist ein fantastischer Lebensraum, den man unbedingt erhalten muss. Und am Anfang denkt man, es ist nicht mehr zeitgemäß, da keine Frauen reinzulassen. Aber ich glaube, dass es wert wäre, den Athos in dieser Form, wie er heute besteht, zu erhalten.
Peter Badele, haben Sie herzlichen Dank für das Gespräch und schönen Nachmittag nach Hamburg.
Sehr gerne.
Der Film von Peter Bardelli und Andreas Martin mit dem Titel Athos im Jenseits der Welt hat kommenden Donnerstag in Wien Premiere und ist ab Freitag, dem 13. Mai, dann in den Kinos in Österreich zu sehen. Und weitere Informationen zu Terminen und dem Film selbst finden Sie unter www.athos-film.com. Und morgen geht es in Von Tag zu Tag um das Tiere sammeln, das mitunter problematische Folgen haben kann. Bei Andrea Hauer ist Birgit Stettiner, Psychologin, und zu Gast. Und Andreas Obrecht bedankt sich für die Aufmerksamkeit.